Platz. Patrick Kane trifft, es steht 1-1.
Gar nichts, Anja, dann denke ich, aber vielleicht hat er recht.
Immer noch Kevin Lechner.
Ich habe jetzt schon vorher im Powerplay gesehen, wo Bier wieder hatten, wo wieder schon viel gesagt hat, eine Katastrophe war.
Ja, nicht zufrieden, natürlich nicht.
Und wer trifft? Der Mann, der schon gestern dreimal getroffen hat. Der Topscorer, Damien Brunner. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass er eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat.
Wer vor ihm Hose geschissen?
Es wird ein Herzspiel, das wissen wir. Ja. Wir sind bereit.
Ah, oh, genau. Genau. Genau.
Herzlich willkommen zum 7. Flippass. Ich bin der Moritz Bill und wie immer zugeschaltet ist mir der Michael Krein.
Hallo miteinander, hallo zusammen.
Und wir sind wirklich sehr glücklich, das ist jetzt nicht gespielt, haben wir heute eine Premiere. Wir haben zwar in der letzten Sendung der Yannick Rathgeb so als Gast gehabt, aber das ist über, ich habe dann schon erklärt, Handysprachnachrichten gegangen. Und das Mal haben wir das erste Mal ein Live-Gespräch können aufnehmen. Und zwar mit dem Assistenztrainer, Videocoach, etc. etc. von EHC Biel, mit dem Thomas Zamboni. Und das Interview, zu dem gehen wir dann schon gleich. Aber wir wollen ja gleich noch schnell zusammen kurz reden, weil wir ja 15 Wochen her ist, wo wir das letzte Mal haben geschnurrt. Und es hat zwar nicht viel Spiel gegeben, nämlich in der Meisterschaft nur, in Anführungszeichen, Kloten und Genf. Und einfach dort, wir reden ja im Interview mit dem Thomas Zamboni noch ein bisschen zusammen über das. Kloten sind wir uns, glaube ich, einig. Du hast auch kommentiert, ein sehr glücklicher Sieg schlussendlich. Muss man mal gewinnen, so ein Match. Aber zwei Shorthander zum Schluss, normal holst du den nicht mehr. Umso schöner die Punkte, kann man sagen.
Dann muss man eben, genau, das ist für mich eben wieder so ein Match, wo man sonst im letzten Jahr aber gewonnen hat und das Jahr eben nie gewonnen hat und jetzt hat man ihn gewonnen. Ich selber bin Lügen gestraft worden, ich habe gesagt, wo der Salinen noch Strafe nimmt oder der Jorn von Pottelberg rausfährt, habe ich gedacht. Jetzt ist es passiert.
Ja, ja, ist ja genau gleichzeitig gewesen. Ja, weil der Goalie rausnehmen
ist. Ja, der Goalie ist
auf jeden Fall damit gerechnet. Umso wichtiger. Umso wichtiger der Gaito Haas, was er dort reinklebt. Und er natürlich auch ein Goalie-Geschenk annimmt in Verlängerung. Und nach am Samstag halt wieder alte Leier, oder? Schaut man auf das Matchblatt. Drei Spieler, die zurück waren am Freitag. Also zurück doch. Sie haben einfach wieder wenig gespielt. Also der Haas hat man geschont nach der Hirnerschütterung. Der Hischi ist krank gewesen. Der Künstler hat sich verletzt. Oh, und dann habe ich gedacht, bin ich ehrlich, bin ich so ins Stadion und dachte, jetzt gegen das Genf, das fast komplett ist und so, das wird schwierig. Aber nach einem sehr ansehnlichen Anfang eigentlich, Bessi angekommen, oder? Es ist eigentlich gut gegangen, bis dann zur Szene, zur 5-Minuten-Strophe von Tino Kessler, da müssen wir jetzt auch nicht zu fest drauf eingehen, wir dann im Interview noch drüber reden. Aber ja, man hat dann das Spiel mit zwei schnellen Gegengoals zum 3-1 und dann ist eigentlich einfach nichts mehr gegangen. Es ist wirklich so ein bisschen ein trister Opener in der zweiten Hälfte.
Leider, leider. Und das nach dieser Wende, dem Kloten, wo, ja, wo für mich so ein bisschen wegweisend hätte können sein. Aber wer weiss, eben, es hat wieder verletzte Spieler. Und,
Ja, aber eben irgendwann muss ich jetzt halt wirklich so ein bisschen von Punkten sammeln.
Man hätte jetzt mal können, gerade mal anknüpfen, Back-to-Back-Game, gerade mal zwei gewinnen, wäre sicher wichtig. Ja, das wäre wichtig gewesen.
Und weißt du, was ich noch haben müssen lachen, als ich aus dem Stadion bin? Haben sie tatsächlich Nüsse verteilt. Was machen sie ja sonst, für die, die das nicht wissen, ab dem vierten Goal, oder? Wenn es vier Goal schießt, gibt es Nüsse. Aber da das schon so lange her ist, oder? Ein grosses Manko von EHC Biel, die es so Goal schießen, haben sie einfach Nüsse verteilt, obwohl Biel ein einziges Goal hat geschossen. Dann habe ich gedacht, ja, also ist ein Detail, aber so weit ist man schon, oder? Man muss die Vorräte loswerden, weil sie einfach zu wenig Goal schießen. Das ist wirklich so ein Bild gewesen, wo ich gedacht, ja. Das ist es.
Ja, vermutlich. Ja, die Nüsse sind jetzt schneller als Biel die Goal schießt. Die Nüsse laufen schneller ab. Das Verfallsdatum der Nüsse mal mit der Dorproduktion von Biel nicht mehr mithalten.
Ja, genau.
Und somit muss man die Gäste halten, so wollen oder übel annehmen.
Ja. Und hast du die Laserpointer-Geschichte noch mitbekommen?
Ganz traurige Geschichte. Ja, ganz traurig. Mein Kollege Hartmann hat den Match kommentiert. Den hat ich eigentlich kommentiert. Mir hat man dann abkommentiert für Chicago Nashville. Den habe ich dort zugesagt. Und dort wäre ich effektiv als Com auch dort gewesen. Und das ist wirklich eine traurige Geschichte. Ganz traurig. Himmeltraurig. Für mich gehört zu einem lebenslänglich Stadion gesperrt über alle Sportarten. Fertig. Aussen weg mit so einem.
Ja,
was sagst du?
Ja. Also ich habe mich auch aufgeregt. Ich habe plötzlich gemerkt, es muss so etwas sein. Ich glaube, schon am ersten Drittel, als sie so ein bisschen auf der Terre gezeigt. Und dann, ja, im zweiten Drittel, habe ich gemerkt, es muss so etwas sein. Aber ich habe mich irgendwie erinnert gefühlt, irgendwie, das war doch irgendwie 1995 gewesen, Champions League Fußball, jetzt sind doch halb irgendwie der Goalie beim Penalty-Schiessen gestört. Dann habe ich gedacht, was gibt es das immer noch oder wieder? Ja, aber was mir dort nachher aufgefallen ist, sie haben nachher gepostet, der ACB am nächsten Tag, sie haben eine Ausfindung gemacht. Und auch sonst weiss man so, die Bierwerfer, das ist nicht mehr so trendig, weil in den meisten Fällen finden sie die Leute, sie haben ein gutes Überwachungssystem und Kameras. Und das bringt mich sogar zur Überlegung, ich frage mich, ob eigentlich die Videobilder von der Überwachungskamera besser sind als die Fernsehbilder, die man dann auch für Coaches Challenge braucht. Die sind immer so schlecht. Aber für einen Laserpointer-Täter zu eruieren, länger sind. Vielleicht müssen wir mal irgendwie die Kameras zusammen überlegen. Die ist ein besseres System, die Security.
Die müssen wir aufs Eis. Ja, man müsste echt die Kamera vom Securitas-System gerade für die Offside-Regelung können dürfen nutzen in Biel. Ganz ich glaube, wären wir sehr gut bedient. Dann wären auch der Brunner glücklich und schlussendlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wie auch Kommentatoren. Ja.
Und das ist eine schöne Überleitung für das Interview, weil das ist natürlich auch ein grosses Thema mit dem Thomas Zamboni, wo ja auch die Videoüberwachung vom Spiel, kann man sagen, übernimmt beim HC Biel seit Jahren. Und haben wir natürlich mit ihm auch über die letzten Szenen geredet. Ja, der halten wir uns und euch nicht mehr länger auf, sondern switchen jetzt gerade ins Interview mit Thomas Zamboni, das wir am Dienstagmorgen aufnehmen konnten. Wir sitzen hier im Stadion in Tissot Arena und es freut uns, dass wir einen Live-Gast, kann man sozusagen sagen, weil wir uns eben sehen und nicht in unseren Man-Caves hocken wie sonst. Es ist der Thomas Zamboni. Ich habe mir noch überlegt, beim Herrenfahren, wie ich ihn vorstellen wollte. Es ist ein bisschen schwierig, er hat so ein bisschen viele Funktionen. Ich sage mal Assistenztrainer seit vielen Jahren beim HC Biel. Off-Ice-Coach auch im Sommer, aber natürlich auch, das gehört auch schon während der Saison natürlich dazu. Videocoach auch, das weiss man auch. Und Off-Ice-Coach eben auch, er ist jetzt hier, es ist der erste Morgen, den wir aufnehmen, ist er nicht in Karlstadt, wie die Mannschaft, die heute oben gegen Ferienstadt die Champions League spielt, sondern kümmert sich hier um die Verletzten beim HC Biel, was ja, wissen wir, in dieser Saison ein paar gibt. Kommen wir dann später noch zurück. Nur noch schnell zum Einstieg, ich habe noch schnell auf Elite Prospects geschaut, das schauen wir ja immer, wenn wir irgendjemanden genauer anschauen. Deine letzte Saison, stimmt, das war das 2013-14, ein aktives Spiel beim EHC Meinisberg 2.
Zuerst mal hallo zusammen, hallo miteinander. Das ist richtig, genau, das war meine letzte Saison gewesen.
Und wahnsinnige Stats, 7 Spiele, 7 Goal, 5 Assists.
Ja, es gibt ja immer, Karriere muss ja am Höhepunkt beenden und nicht am Tiefpunkt. Und darum war das für mich ein guter Zeitpunkt gewesen.
Ja, sehr schön, ja. Und bist du seitdem in der ersten Mannschaft? Oder bist du ja noch bei den Junioren gewesen? Seit wann bist du jetzt bei der ersten Mannschaft? Weißt du das gerade auswendig?
Ich glaube so 13, 14. Also das ist meine zweite Saison. Das würde heissen 23, 24. Voilà.
Ja, eben, schon sehr lange dabei in dem Fall.
Ja, immer noch nicht weisser geworden.
Ja. Es war knapp gewesen, letzte Saison. Es ist knapp gewesen. Ja, zum Einstieg möchte ich mit der Aktualität anfangen, weil wir haben ja noch über Instagram Fragen reingeholt und das ist eine, die gerade reingekommen ist. Und zwar das letzte Spiel am Samstag gegen Genf, die Szene mit dem Tino Kessler, für die, die es nicht haben gesehen. Er hat eine 5 Minuten plus Spieldauerstrafe bekommen und ist jetzt auch noch für das nächste Meisterschaftsspiel gesperrt worden, nach einem Check gegen Kopf gegen Lennström, wenn ich es mir... Lennström heisst er, oder? Genau. Ja. Und... Die Frage, die hier kam, wo ich mir, ich muss es, also das ist jetzt nicht Bluff oder so, aber das habe ich mir auch schon aufgeschrieben, war, warum die Schiedsrichter dort überhaupt das Video schauen können. weil es ist keine Strophe angezeigt. Sie lassen ja weiterlaufen und pfeifen dann erst ab, weil sich der Lernstrom dann wirklich bewegt am Boden. Ist das auch bei euch interne Diskussion gewesen?
Also die Strafe an und für sich ist bei uns natürlich eine Diskussion gewesen, weil wir nach 5 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Wir verlieren den Kessler für das nächste Spiel. Also hat es einen gewissen Einfluss gehabt auf die Frage. Die Schiedsrichter, ich kenne die genaue Regel laut nicht, aber der Schiedsrichter oder das Quartett darf eigentlich selber entscheiden, wenn sie das Video gehen, schauen, ob sie Strafe anzeigen oder nicht. Dort kenne ich die genaue, wie gesagt, die genaue Worte nicht. Es ist natürlich ein bisschen irritierend gewesen. Sie haben es nicht angezeigt auf dem Eis und dann gehen sie es anschauen, gehen ein 5er plus Spiel durch. Und das heisst, eine grosse Diskrepanz, aber es zeigt einmal mehr, dass, Spiel wird immer schneller. Es ist unheimlich schwierig, zum richtigen Entscheidungen zu fällen. Das merken die Spieler, wenn sie einen Pass sollten spielen, wo keiner war oder einer war und sie haben ihn nicht gespielt. Also, ich glaube, Fehler gehören zum Spiel und voilà.
Also, sehr diplomatische Antwort.
Ja, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin auch hin und her gerissen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, und das ist so ein bisschen auch kommuniziert worden. There is no good check against the head. Und ich bin wirklich dafür. Es gibt keinen guten Check gegen den Kopf. Wir müssen dort den Spieler schützen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wer ist Täter, wer ist Opfer, wie viel ist das Opfer verantwortlich für den Kopfkontakt, wie viel ist der Täter verantwortlich. Ich glaube, dort müssen wir wirklich genug gut anschauen, dass wir nicht nur den Täter quasi verurteilen, sondern wirklich auch den Spieler dazu animieren, dass sie sich gut verhalten, dass der Kopf da oben ist, dass sie sich gut verhalten an der Bande. Ich glaube, dort sind wir in der Ausbildung stark gefordert. Und voilà, ja, was dann entschieden wird, das ist nicht an uns. Mhm.
Also ich denke, es ist berechtigt, Check gegen Kopf und alles, aber mir denkt eben der Ablauf. Ich habe gemeint, ich habe wirklich gelesen, die Regeln, aber du sagst, du weißt es auch nicht genau. Es muss eine Strophe angezeigt sein, dass sie ein Video schauen können. Sonst kommen wir gleich mal in die Situation, dass man alles geht anschauen, oder? Und das ist für mich als Zuschauer nicht nachvollziehbar, oder? Ich war auch im Stadion und die haben wirklich gefühlt die 3-4 Minuten diskutiert, bevor sie überhaupt das Video schauen. Dann sind sie etwa 5, 6, 7, 8 Minuten das Video schauen. Und so ein Video, ich finde das für das Produkt einfach schlecht. Und eben, man kann jetzt sagen, ja doch, es war berechtigt gewesen, auch es war eine 5-minuten-würdige Strafe gewesen. Aber wir müssen das Regelwerk wie klarer. Wie denkt sie alle verwirrt, seit man das kann? Das hat schon in der ersten Runde bei Bern so lange Videoszenen gegeben. Ja. Es gibt dort schon noch ein bisschen Bedarf.
Ja, es ist ja immer das gleiche. Video ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits will man das Spiel fairer machen, man will wirklich richtige Entscheidungen fällen. Das heisst aber auch, dass der Druck steigt, weil es halt eben jeder kann anschauen. Was sicher geändert hat auf diese Saison, dass sie auch keine Strafe dürfen geben. Letzte Saison ist ja so gewesen, dass sobald sie das Video anschauen, ist es mindestens ein 2 Jahre. Und ich weiss nicht, ob das noch, da muss ich wirklich sagen, bin ich zu wenig genau im Detail rein. Was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ich habe gemeint, sobald sie einen Verdacht haben, es kann ja auch sein, oder der Linesman darf keine Strafe anzeigen, der okay, Linesman hat vielleicht etwas gesehen, was ja auch, sie sollen ja als Team arbeiten und wenn die zwei Headschiedsrichter das nicht sehen und der Linesman sieht, bin ich wirklich dafür, dass man das bespricht und dann geht anschauen. Und sie haben eben seit dem Jahr haben sie die Möglichkeit, um eigentlich die Strafe annullieren. Mhm.
Ich denke, sie sind sich vielleicht nicht so sicher, also du musst jetzt dort nichts dazu sagen, aber ich habe einfach den Rapport noch angeschaut und dort steht, der gut postierte, statt positionierte Headschiedsrichter zeigt sofort 5 Minuten an. Und das stimmt einfach nicht. Man sieht es im Video, er zeigt keine Strafe und der andere Schiedsrichter auch nicht. Und ich habe es einfach auch schon am Samstag mit anderen Leuten besprochen. Ich bin nie ein Fan von irgendwelchen, also bis neu jetzt nicht, von Verschwörungstheorien und so. Aber es gibt dann schon Futter, wenn man dann einfach so Zeug sieht, wo man nicht als Zuschauer nicht genau nachvollziehen kann. Und das geht bei mir dann auch eben rein, müssen wir jetzt auch nicht lange darüber reden, aber Dominik Cahun-Sperre, wo ich habe mit jensten Leuten geredet, vor allem ist klar, es gibt mehrere Spielsperrinnen und dann hat es eine gegeben, wo man dann auch so wieder denkt, ja, schwierig vergleichbar, aber wir leben jetzt damit.
Ja, ich glaube, oder ein Punkt, ich habe den Rapport nicht gelesen, ehrlich gesagt, keine Zeit gehabt, ich habe entschieden, quasi so müssen hinnehmen, oder wir haben den müssen hinnehmen, und dann ist die Sache wie erledigt gewesen in dem Moment. Einsprache haben wir, glaube ich, auch keinen wollen machen, und darum ist das die Ausgangslage. Aber es ist schon so, oder? Die Entscheiden, man vergleicht immer mit vorherigen Entscheiden, und das sind immer Präzedenzfälle für die nächsten Entscheiden, und dort, glaube ich, hätten wir noch einfach auch gleich, wenn ich alles ein bisschen anschaue, die Entscheidungen, die gefällt werden, haben wir ein bisschen Potenzial, dass wir ein bisschen eine schönere Linie könnten haben eben zwischen den Entscheidungen.
Okay. Als nächstes habe ich mir noch das Thema Videos auch wieder und Coaches Challenge aufgeschrieben, das Lieblingsthema von dir. Das weiss ich, wir haben vielleicht auch viel über das diskutiert, wenn ich noch die Zeitung habe geschrieben. Ich habe ja mal als Adlerauge betitelt. Es gibt leider keine Statistik auf alle Prospects für das, aber aus dem Kopf aus hat es mir gedacht, in einer Saison hast du, glaube ich, 100% gehabt. Also du, man muss immer sagen, du funkst ab, der Entscheid, ob man einen Coaches Challenge nimmt oder liegt beim Head Coach und einem Assistenzcoach an der Bande. Diese Saison, ich habe jetzt nicht Buch geführt. Ich glaube, ist die Erfolgsquote ein bisschen tiefer.
Das soll jetzt auch, ich will jetzt nicht sagen, ja oder was ist besser, was ist schlechter, aber du hast es angesprochen, es ist immer ein Teamentscheid. Was ich am Arbeiten bin aktuell, und das probiere ich auch immer wieder zu sagen, es geht nicht darum, zu sagen, ist es ein Offside, ist es eine Goalie-Behinderung oder ist es keine, sondern es geht darum, was werden Sie können sehen oder wie werden Sie können entscheiden? Und dort sind wir ein bisschen risikofreudiger dieses Jahr als letztes Jahr. Und letztes Jahr sind wir ein bisschen konservativer gewesen, so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, eben, wie Sie werden entscheiden. Und auch dort ist wieder physisch, und darum ist die Linie der Schiedsrichter so extrem wichtig. Ich muss wissen, wie das sie entscheidet, für das ich kann entscheiden, wie das die Challenge könnte gewertet werden.
Okay.
Und das ist ein bisschen, das macht das Ganze nicht so einfach. Ja.
Wie viele Sekunden hast du zwischen dem Abpfiff und was du musst eingeben?
Je nach Videosystem, wie es gerade funktioniert, haben wir aktuell ein neues System, wo man auch wieder, ist auch wieder ein neuer Prozess, wo man es kennenlernen während dem Spiel. Ich würde schätzen zwischen 15 und 20 Sekunden.
Also sehr schnell. Und eben, wie du sagst, du musst eigentlich nicht sagen, es ist oder es ist nicht, sondern können sie das sehen. Und die Bilder sind ja in jedem Stadion noch ein bisschen anders. Jetzt zum Beispiel in Kloten am Freitag. Dort habe ich meine, es war ja auch Offside gewesen, wahrscheinlich. Aber man sieht es wirklich nicht so genau. müssen wir dort nicht, ich habe mal jemanden vor Liga gehört. Ich weiß so gar nicht, ob es der Donny Walsh war oder wer auch immer. Er hat gesagt, wenn man die gleiche Meinung muss, ist etwas anderes. Aber er hat gesagt, ja, wir haben die Coaches Challenge eingeführt, für krasse Foul-Entscheide zu korrigieren. Wenn es da um Zentimeter-Entscheide geht, für das ist Coaches Challenge nicht da. Dann frage ich mich auch, in dieser Szene dort, müsste man sich ja eben auch das Risiko nicht eingehen, weil es so knapp ist?
Ich möchte jetzt auch nicht zu fest in Details eingehen, was besprochen worden ist. Es ist eine Aussage, die gemacht wurde, dass man die groben Fehlentscheide rausnehmen will. Das Problem, und das ist wirklich ein Problem, jedes Goal in dieser Liga ist es so wichtig. Ist es so wichtig. Und wenn du irgendwie gleichwohl es ist 2-0 gewesen, ist das richtig?
Ja.
Das 2-0. Oder das 2-0 ist gleich nochmal etwas anderes als das 1-0. Wenn du irgendwie eine Chance hast, zum 2-0 wegnehmen, ja, dann bin ich schon der Meinung, dass man es kann nehmen kann. Auf dem Video, eben, in diesen 15 bis 20 Sekunden habe ich das Gefühl gehabt, man sieht es, es ist Offside. Und dann hat die Kommunikation stattgefunden zwischen uns und dann hat man sich dazu entschieden, dass man das Risiko will eingehen. Für mich ist es ein bisschen ein Risiko gewesen, ja, da bin ich, oder da gebe ich da recht. Aber wie gesagt, das 2-0 in Kloten, wenn, logisch, wir können auch weiter diskutieren, wenn das 3-0 nachher kommt aufgrund von der Strafe, dann ist es noch härter. Aber wenn du es wegnehmen und es ist 1-0. Oder, und, das, und darum ist es relativ einfach zu sagen, ja, wir wollen die grossen Schnitzer wegnehmen, aber in der Praxis, im Spiel, unter dem Zeitdruck eben, und auch im Wissen, wie wichtig das ein einzelnes Goal ist, ist manchmal halt nicht so einfach.
Ich habe hier noch nachgeschrieben, ich war dort, habe den Match kommentiert. Und die Coaches Challenge von Kloften, das ist wirklich ein Entscheid auf der, ich habe gesehen, auf der Schlittschuhkufe. Das hat man gerade so gut können, als Offside taxieren. Wir sind alle der Meinung gewesen, inklusive Regie, wenn ich das da darf sagen, dass das ein Offside wäre gewesen. Jetzt ist so, das ist jetzt sich der Entscheid von der Linesman, sie müssen ganz klar können ausschliessen, dass es ein Offside ist. Also somit, wie beim Goal, die Scheibe muss klar über der Linie sein, dass man das kann sagen, jawohl, es ist Offside. Und das hat man nicht können. Das war eigentlich schlussendlich der Grund gewesen, warum es dann eben 2-0 gestanden ist. Und ich glaube, der Damian Brunner ist noch schauen, in der blauen Linie, wo ist jetzt die Kufe? Es ist wirklich, ich habe dort auch gesagt, also ich will den Entscheid nicht treffen, Hochachtung vor allen Linesmen und Schiedsrichter von meiner Seite. Dort braucht es einfach irgendeine langfristig, wie es der Damian Brunner auch schon gesagt hat, wenn ich an Weltmeisterschaft schaue, haben wir einfach Kamera, die installiert sind, fix auf der blauen Linie. Irgendeine werden sich vielleicht Clubs können durchringen, dass wir diese Bilder haben. Es ist für alle einfacher und hilfreich.
Genau, und ich, ja, vielleicht gleich noch ein Punkt. Eben, wenn jetzt das Goal das entscheidende Goal, oder ich probiere es immer ein bisschen so anzuschauen, wenn das Goal das entscheidende Goal im Spiel 7 ist, dann ist es halt eben nicht einfach nur ein Goal. Und dann kann man schon sagen, oder was, ja, jetzt kann man sagen, Druck ist auf den Schiedsrichter oder nicht auf den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter entscheidet in dem Moment, wird einfach ums Vielfache, wenn es so viel braucht, um es Goal abzukennen, wird der On-Ice-Entscheid so viel wichtiger. Und im Wissen, dass es halt, oder bei der Goalie-Behinderung ist genau das Gleiche. Wenn die Situation in Genf, weiss ich auch noch, letztes Jahr, ist, aus meiner Sicht wäre es Goalie-Behinderung gewesen. Ich glaube, im Spiel 6, wo wir hatten, das dritte Goal, wenn ich noch richtig bin. On-Ice ist Goal entschieden worden und nachher ist es ein 50-50 gewesen auf dem Video. Also entscheidet der On-Ice-Entscheid. Ja, nein, ich sage, ja, wieso hat man denn dort nicht auf No-Goal entschieden? Weil das wäre ja, wenn es 50-50 ist, wieso entscheidest du denn für die angreifende Mannschaft? Es ist ja gut, der Zuschauer will Goal haben, wir wollen die Goal sehen, wir wollen hart ums Goal arbeiten und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen im Wissen, dass halt eben das Spiel immer schneller wird, dass es schwieriger wird für die Schiedsrichter, für alle rundherum. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Lösung gerade nicht aktuell. Mhm. Aber einfach du sagst, der On-Ice-Entscheid ist extrem wichtig, weil er hätte es gerade so gut können abpfeifen, das Offside. Und ja, dann hätte Kloten müssen Challenge nehmen und dann hat man gesagt, ah, wir sehen es nicht, ob es Offside war oder nicht, und dann wäre es kein Goal gewesen.
Ja, aber dann hat er ja abpfiffen, dann hat das Spiel unterbrochen.
Entschuldigung, ja, jetzt habe ich es auf Goalie-Behinderung
gezogen. Ah, sorry, jetzt bin ich
ja. Aber nein, ich habe es falsch, gesagt. Ja. Aber du hast recht, ja. Dann hätte es kein Score
gegeben. Und das ist eben genau der Punkt, oder? Seit man das kann schauen kann, bei knapp entscheidet, wie sie ändern weiterlaufen. Mhm. Kann man auch cool finden, oder? Spielfluss etc. Mhm. Aber wenn du dann nicht die richtigen Bilder hast, du hast halt dafür, ja. Oder wenn du inclusive hast, genau wie das Kloten.
Und dort bin ich ganz klar der Meinung, dort müssen wir die 2 Minuten abschaffen. Weil sonst ist es wie eine doppelte Bestrafung.
Genau. Jetzt, man macht es ja nicht, weil man Angst hat, dass man jede Szene muss schauen muss.
Ja, weil es gibt nicht so viele, die knapp sind.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie die Teams dann getroffen sind und finden, ja.
Ja, gut, aber dann wenn es nicht knapp ist, dann riskierst du 2, ja.
Ich werde entscheiden, ob es knapp ist oder nicht.
Schiedsrichter. Sie entscheiden ja in dem Fall auch, ob es knapp ist oder nicht. Sie entscheiden ja in dem Fall auf inconclusive. Also, dass sie wie 3 entscheiden haben, Goal, no Goal, also Offside, nicht Offside oder inconclusive. 3 Optionen.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht auch abschließend. Ich bin mittlerweile so weit, entweder, wie der Kreiner gesagt, wir machen bessere Kameras, aber dann wirst du nicht immer haben, keine Ahnung. Oder wir lassen es einfach sein.
Wir nehmen keine Challenge mehr.
Ja, oder, also das wollte ich nicht. Es gibt immer etwas zu diskutieren. Mm-hmm. Ich tue selten so viel diskutieren über Coaches Challenge. Ja. Aber ist für dich okay, gehen wir mal weiter.
Ja, oder? Wir schlussendlich war es erfreulich. Der Spielausgang war ja erfreulich, dass Biel doch noch trotz dem Goal den Match kehren kann, was ich wirklich nicht geglaubt habe.
Ja, es war erfreulich, dass man so viel Strafe genommen hat und zwei Goal im Boxplay geschossen hat.
Du hast also viel Dusel dabei gesehen. Ja, du bist in 99 von 100 Fällen nicht mehr. Aber ja, umso besser.
Genau.
Ich habe irgendwo gelesen und habe dann noch genauer fragen, dass du seit dieser Saison ein bisschen mehr Einfluss bei den Special Teams nimmst.
Mhm.
Stimmt das so? Und kannst du das ein bisschen erklären? Ist es entweder Boxplay oder Powerplay? Oder?
Welche Statistik ist besser? Nein, nein, das ist so. Ich habe mein Aufgabenfeld ein bisschen erweitern. Ich tue so ein bisschen alles, was so ein bisschen im Hintergrund ist mit den Spielern, über das Boxplay und das Powerplay probiere zu erarbeiten, plus in den Trainings, je nachdem, wenn wir Zeit haben. Aktuell haben wir ein bisschen andere Baustellen, darum haben wir dort noch nicht so viel Zeit können investieren, wie ich gerne hätte. Aber es ist eine Auslegung passiert, wie es eigentlich jedes Jahr passiert. Mit dem Kevin habe ich nicht die gleiche Rolle gehabt, mit dem Mike habe ich nicht die gleiche Rolle gehabt, mit dem Lars habe ich nicht die gleiche Rolle gehabt, mit dem Anti nicht und jetzt mit dem Petri auch wieder nicht. Ich habe den Wunsch geäußert, dass ich ein bisschen mehr Hockey darf auch ins Coaching reinnehmen. Ich bin wirklich recht happy gewesen, dass sie auf das eingegangen sind, einfach auch. Wir sind gleich immer noch relativ ein kleiner Staff, was ich eigentlich gerne habe. Darum mache ich ja genau all das Zeug, was du am Anfang erzählt hast. Und das ist für mich als junger Coach ist das enorm wertvoll, dass ich Verantwortung darf übernehmen und auch überkommen. Ich habe mich müssen beweisen. Bei jedem Coach musst du wieder neu beweisen. Dass es funktioniert und das Vertrauen beidseitig vorhanden ist. Und darum ist es gleich ein bisschen speziell, weil ich nicht an der Bande bin, weil ich Spiel vorbeschaue. Aber ich habe wirklich das Replay, gebe die Informationen ab, falls nötig, bespreche sie in der Pause mit den Spielern und mache dann vor allem sehr viel mehr in der Vor- und Nachbereitung.
Mhm. Ja, das ist spannend, das habe ich mir eben auch noch überlegt. Du hast es jetzt gerade angesprochen. All die verschiedenen Trainer, die du schon zusammen geschafft hast. Du bist jetzt wirklich am längsten hier im engen Trainerstaff. Also neben dir natürlich sonst den ganzen Staff mit Materialverantwortlichen, Masseuren, Masseurinnen und so. Aber du bist schon lange da. Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Jeder ist anders. Mir nimmt es darum dort Wunder. Weißt, zum Beispiel gerade, wenn Lars Leuenberger reingekommen ist, profitieren die auch sehr von deinem Wissen. Oder auch jetzt mit dem Mattikainen, der neu kommt. Und fragen die, quetschen die aus, wie tickt der Spieler, wie ist die Mannschaftsstimmung, was mich dort sind? Oder bist du dort, wirst du nicht so gefragt oder nicht so einbezogen?
Nein, das ist schon so. Und es ist auch ein Grund, wieso dass ich meistens Ende August das erste Mal nudelfertig bin nach dem Sommer und einem Trainerwechsel. Und vor allem jetzt, je länger, dass ich da bin. Ich glaube, das Jahr ist es insofern speziell gewesen, weil halt eben der Trainerwechsel, wir wissen es alle, mit dem Anti sehr, sehr speziell war. Wir haben die beste Saison gespielt seit
40 Jahren.
Einführung Playoffs. Oder, ja, und darum sind sie schon auch, sie haben. Es ist wie, wir haben probiert, die zwei Welten ein bisschen zu kombinieren. Das, was sie zwei, der Juha und der Petri, schon hatten. Und das, was wir erlebt haben. Und wir wissen ja gleich viel. Und da nehme ich gleichwohl auch den Stoney und Marco Streit mit ins Boot, dass wir da wirklich sehr viel Arbeit geleistet haben, um zu sagen, hey, schau, sechs Linienkombinationen, wie ist der Spieler, nur schon die ganze Charakteristik, Lebenssituation vom Spieler, die so wichtig ist, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst. Wie sind sie, was machen sie, wie ticken sie, wie muss man sie angehen? Und auf der anderen Seite, aber auch gerade am Anfang, das ist ein Wunsch, auch ein Wunsch gewesen, dass man rein, was Positionen anbelangt und wer ist was gewesen, wer hat wie viel gespielt, dort sind wir bewusst weniger darauf hingegangen, weil wir wirklich in der Mannschaft auch wollen sagen, hey, look, es ist eine neue Auslegerordnung, neue Chance, vielleicht für Jüngere, die vorhin weniger gespielt haben, um sich neu zu beweisen. Und das ist so ein bisschen die Kombination gewesen, die wir hatten.
Greifst du zum Beispiel auch ein, also eingreifen, gibst du deine Inputs, wenn du zum Beispiel findest, du bist eben noch Off-Ice-Coach, jetzt müssen wir das ein bisschen die Zeiten besser managen, oder siehst du ja dort noch mehr so, klar, die Saison ist speziell für viele Verletzte, aber nimmst du dort direkt Einfluss? Oder?
Es geht ins Gleiche, oder für mich ist das, sind das so alltägliche Trainerarbeiten, wo man miteinander schwätzt, wo man miteinander diskutiert. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht so Fan von dieser Training on-ice, off-ice, weil für mich ist der Athlet, der hat eine Belastung über eine Woche und die muss stimmen. Wenn sie grösser wird auf dem Eis, muss man ein bisschen reduzieren off-ice. Wenn sie off-ice grösser ist, muss man ein bisschen reduzieren on-ice. Und dort sind wir ständig in der bestmöglichen Planung. Wer hat wie viel Leistung gehabt, wer hat wie viel trainiert, wie viel gespielt, was hat er für das Programm off-ice, wie kann man den Spieler weiterbringen, weiterentwickeln, für dass er nicht stirbt nach zwei Wochen. Und dort das Management probieren wir schon so gut wie möglich abzusprechen miteinander. Brauchen aber auch den Spieler, weil der Spieler steht im Zentrum, wie ich es erwähnt habe. Und er muss auch Feedback geben, eben wie ist er drin, was braucht er, was will er zusätzlich, in welche Richtung wenn wir gehen. Und dort probieren wir schon sehr viel miteinander auszutauschen. Mhm.
Und hast du eine kleine Erklärung für die vielen Verletzten, was diese Saison doch sehr gravierend ist?
Ja, wir haben. Es ist schwierig. Also, so eine Grundvoraussetzung, die wir gewusst haben, wird der Challenge. Wir hatten einen Monat weniger Sommertraining gehabt. Einen Monat weniger Vorbereitung. Plus quasi zwei Wochen. Fast zweieinhalb Wochen früher Meisterschaftsbetrieb durch die Champions Hockey League. Und da fehlen da wie 6 bis 7 Wochen. Das haben wir auch in den Testungen gemerkt, Anfang August. Wir sind auf einem extrem hohen Level gewesen, das Jahr vorne. Das heisst, es war auch wieder schwierig zum Vergleichen. Wir haben dort sehr gute Testresultate erreicht gehabt und jetzt vergleichst du mit dem Jahr vorne. Das heisst nicht, dass wir das Jahr schlechte Resultate gehabt haben, das muss ich wirklich festheben, aber wir sind noch nicht ganz auf dem gleichen Level gewesen wie vom Jahr vorne, eben aufgrund von dem Monat weniger plus die Champions Hockey League. Das heisst, wir haben früher noch angefangen zu spielen und nur schon das Konstrukt ist eine brutale Herausforderung gewesen, eben mit dem Trainerwechsel. Sie haben ein bisschen anders trainiert, wir haben ein bisschen länger trainiert, dafür habe ich Off-Ice reduziert, was ich auch schon angesprochen habe. Und dann, ich glaube, per se etwas können sagen über, oder so generell etwas über die Verletzungen können sagen, ist so schwierig, weil jede Verletzung ist individuell, man muss jede Geschichte anschauen. Wir haben sicher 3 oder 4 sind wir selber verschuldet, wo schwierig gewesen sind. Oder wenn ich jetzt gerade den Zusammenball vom Ratgeber und dem Hofer nehme in Ajoa, ist noch schwierig zu sagen, ja, es war ein Overtime, sind wir dort müde gewesen oder nicht. Es ist schwierig zu sagen. Und darum, glaube ich, muss man jede Einzel rausnehmen. Und über das Gesamte, glaube ich, ist halt einfach, die Herausforderung ist extrem hoch gewesen. Das haben wir gewusst. Wie gesagt, kürzere Vorbereitung, Champions Hockey League, Trainerwechsel. Das heisst, jeder Spieler hat wie auch, oder das, was ich vorhin beschrieben habe, ich bin nudelfertig gewesen Ende August. Ich glaube, vielen Spielern ist es vielleicht ein bisschen ähnlich gegangen, aufgrund von dem Setting, das wir da hatten. Und ich glaube nicht einmal, dass das ist wie einfach die Situation an und für sich gewesen. Also über kurzen Sommer, Trainerwechsel, vorher noch Spielbetrieb.
Du hast vorhin noch gesagt, Testresultat. Was müssen wir uns da genau vorstellen? Vor der Saison?
Mittlerweile ist das eine rechte Batterie. Wir haben so einen Teil, den wir selber im Haus machen, mehr schnelligkeitsbezogen. Wir haben einen Partner, der uns helfen kann für spezifische Kraftmessungen, wo das machen für, also zusammen mit uns. Dort dürfen wir die Platten auslehnen, die Kraftmessplatten, die sind relativ teuer, darum sind wir froh um die Hilfe. Und dann arbeiten wir mit dem Schlaf- und Lungenzentrum in Bern zusammen, mit dem Kaspar Remund. In Bern zusammen, dort machen wir spezifische Bike-Tests, wo wir wirklich eine rechte Batterie auseinandernehmen. Also eine ist so ein kurzer Test, wo sie sehr schnell ins Maximum gehen. Und der andere ist ein Stufentest, wo man wirklich über Blut, CO2, Ausatmung, Sauerstoffsättigung im Blut, VO2 Max, dort nehmen wir relativ vieles auseinander. Und das wäre so ein bisschen unser Setting, das wir haben, wo sie in zwei Tagen quasi durchgetestet werden, nebst dem Screening von der Physio, nebst dem Screening von der Ärzte, wo wir so ein bisschen das Gröbere anschauen.
Riesig eigentlich, was alles dahinter steckt.
Profisport halt.
Und gleich jetzt noch einmal von der Champions League zu kommen. Eigentlich kann man wie sagen, je länger man spielt, eben, das hat jetzt das Finale gespielt, kommt er da, also seit der Champions League gekommen, also durch die Qualifikation, entsteht wie ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil in der heimischen Meisterschaft?
Das würde sagen, es hat ein System. Ich würde es insofern die Leistungsfähigkeit ist abhängig von der Belastung. Je grösser die Belastung, je weniger die Vorbereitung, je weniger Pause, desto kleiner ist die Leistungsfähigkeit. Ich würde es mehr so ein bisschen generell betiteln. Was ist zu viel, was ist zu wenig, wenn ich einen André Sambühl anschaue? Gut, außer die Champions Hockey League hat er jetzt nicht gehabt, aber es ist ja Wahnsinn, was er leistet. Vielleicht ist es Bergluft oder das Training von früher, das ihn dazu antreibt, ich weiß es nicht. Aber das heisst ja gleich auch, wir wären fähig dazu. Der Stoney hat immer gesagt, er hätte so viele Weltmeisterschaften gespielt, weil er einfach keine Lust hatte auf den Sommer. Nein, Spass. Ich glaube, auch dort, man kann sich an das gewöhnen, den Sommer, wie gesagt, wir haben probiert, wäre der Trainerwechsel vielleicht nicht gekommen und vieles wäre beim Alten geblieben, vielleicht wäre es anders gekommen, ich weiß es nicht, vielleicht hätte man keine Verletzungen gehabt, vielleicht schon, vielleicht ist es aber auch der Sport an und für sich, wo einfach Verletzungen bedingt, das ist hochintensiv, Tempo, Zweikampf, Wettkampf, Männer, wo um so eine kleine Gumme schieben. Also das ist ja, Verletzungspotenzial ist ja so oder so riesig. Aber ich glaube schon, für unsere spezifische Situation ist mitunter ein Grund von der Erklärung. Aber wenn ich, ja, vielleicht nehmen wir Zug als Beispiel. Jetzt zweimal Meister geworden, nach einer Champions Hockey League, sie haben auch kommuniziert, dass sie dort ein bisschen mehr wollen. Ist es wegen dem gewesen, dass sie im Halbfinale rausgefallen sind? Sie haben gleich gegen Genf verloren. Genf ist Meister geworden nachher. Also es ist nicht so einfach
so schwarz-weiß.
Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als man denkt. Es gibt Spieler, die absolut seit Jahren fähig sind, die das Niveau aufrechtbehalten können. Aber dadurch, dass wir... Ja, was ist die letzte Serie bei den Meistertiteln, die wir haben?
In der Schweiz?
Ja.
Von Titeln nacheinander?
Ja. Bern war ja. Mit, was sind drei?
Nee, Klotten mit vier. Ist auch die letzte.
Dort ist weder Champions Hockey League noch...
Europa Cup, noch nicht
so viel Spiel gehabt.
Nein, man kann sagen zwei.
Ja. Zwei, also ja.
In der ganz jüngsten Zeit.
Ja. Und das, ja, vielleicht ist das, also ich finde es gleich gut, dass es nicht so ist, oder? Für den Finalgegner ist es immer hart, weil der hat ja keinen Titel und hat die gleich kurze Sommer. Und auch der Sommer ist ja nicht nur physisch, sondern auch halt eben... Die ganze mentale Belastung, Umfeld, wo halt wirklich ein bisschen zu kurz kommt während der Saison, das geht ja in alles rein. Und
ich denke, anders ist der Kurzsommer als auch noch Champions League. Und dann, wo der letzte Mal war, Saison 1920, seid ihr ja geflogen in der Champions League und in der Meisterschaft. Dann ist es leider einfach abgebrochen worden.
Corona-Saison.
Genau.
Stimmt.
Nachdem, eben, dann seid ihr auch einfach, was war die Saison vorher? Ich weiß auch nicht, wer. Halbfinale.
Ja, weil es sind ja auch Vorbereitung. Es zählt einfach früher, aber wir haben weniger Vorbereitungsspiele als sonst. Ja,
die Intensität der Testspiele ist halb am Berner Göpp in Langenthal schon nicht gleich hoch.
Ich
glaube, die Schweden unten.
Ja, nein, das stimmt.
Ja, quasi, die Vorbereitung ist einfach hochstehender. Also, man kann die Champions League nicht als Vorbereitung sehen, in dem Sinn. Ja.
Das stimmt, ja. Anzahl Spiel etwa gleich. Jetzt wird es ein bisschen mehr, logisch, je weiter das kommst. Aber die Intensität, ganz klar, ein Unterschied.
Und eben, das hat dann wirklich so ein bisschen zur Folge, dass der Spieler ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft. Also mir ist am Samstag zum Beispiel der Rajala aufgefallen, und ich dachte, er hat so viel Eis, oder Boxplay, 5 Minuten Strafe, hat er gefühlt 5 Minuten gespielt. Aber also weißt, er ist wichtig und ich verstehe, der Kessler ist noch draus. Dort habe ich so gefunden, den muss man jetzt vielleicht ein bisschen managen, weil sonst ist er der. Siehst du das auch so?
Eben, individuell müssen wir jetzt nicht diskutieren. Da haben wir auch noch einen anderen, der das mitentscheidet. Aber das Athletenmanagement wird bei dieser Belastung so oder so, was wir jetzt schon alles diskutiert haben, kurze Sommer, Champions Hockey League, was auch immer. Das wird der entscheidende Schlüssel sein in der Zukunft. Dass man das anbringt, dass er sich selber managen kann, dass man Verletzungsrisiken früher anerkennt oder früher könnt quasi erkennen. Und dass man die Steuerung so gut wie möglich anbringt. In Kombination mit dem Spieler, wie ich gesagt habe, Spiel, Training, Erholung, das ist so ein Konstrukt, wo da muss zusammenspielen und dann hast du ja, wie gesagt, noch eine Mannschaft, die muss funktionieren. Also das ist für mich der Schlüssel.
Stichwort Mannschaft, die muss funktionieren. Wenn jetzt die Verletzten mal ein bisschen zurückkommen, gut, vielleicht gibt es den Neuen, ich weiß es nie, Holzanlänge. Wird dann alles besser? Ein bisschen provokativ gefragt.
Also die Liga wird genau gleich kompetitiv sein, wie sie jetzt ist. Du hast eine unheimliche Intensität, die drinnen ist von allen Teams. Nur schon der Fakt, letztes Jahr sind 12 Mannschaften sind nicht zufrieden gewesen mit der Saison. Also das zeigt ja schon ein bisschen, wir sind rein als Produkt, ist fantastisch. Wird es für uns einfacher? Nein, es wird nicht. Es gibt mehr... auch unterhalb mehr Wettbewerb quasi, wo wir wieder managen müssen. Und nachher, sobald wir ein volles Line-Up haben, steigt der Druck auf unsere Seite enorm. Weil irgendwann, wenn du jetzt noch, sag jetzt mal, gegen Genf verlierst, am Samstag, ja, dürfen wir irgendwo durch. Obwohl ich es nicht gerne sage, weil verlieren dürfen, sollst du eigentlich nie. Aber wenn wir ein volles Line-Up haben und 4-1 gegen Genf die Heim am Samstagabend verlieren, dann wird es schwieriger.
5-1 ist es sogar gewesen, oder nicht?
5-1, ja. Ich habe aufgehört zu zählen. Nach dem 4.
Ja. Nein, ich verstehe dort genau, was der Mensch ist. Ich habe auch wieder gefunden nach Claude. Claude habe ich gesagt, eigentlich, wenn dürfte ich dann plötzlich ein paar Überzählungen, wenn da Spieler zurückkommen. Oder? Das habe ich so nicht im Kopf. Und dann am Samstag sage ich, oh nein, jetzt fehlen wieder 3. Und dann bin ich auch gerade ein bisschen selber gewesen, das wird jetzt auch schwierig gegen Genf. Ja, und genau
so ist es. Aber auch dort, letztes Jahr, ich habe die Statistik gemacht von letztes Jahr. Wir haben, ich glaube, in der ganzen Regular Season haben wir 5 Spiele gehabt mit dem vollen Line-Up. Letztes Jahr.
Aber auch nicht viel, oder?
Auch nicht viel, nein. Es ist immer, das gehört einfach dazu. Und sind wir wieder beim Athleten- und Teammanagement, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das Line-Up ist, ja, es ist wichtig, aber wir haben genug gute Spieler. Wir haben genug gute Spieler auch in der dritten, vierten Reihe. Es ist nicht mehr so wie früher. Unsere Jungen machen, aus meiner Sicht, machen einen unheimlichen Job. Ich glaube, nur am Line-Up aufzuhängen, wäre ein bisschen zu einfach. Aber ich weiß noch, beim letzten Mal, wo wir diskutiert haben, wer wo könnte sein, ist nach 2 Wochen gegangen. Und dann haben wir keinen Spieler mehr gehabt und darum lasse ich es jetzt einfach.
Für mich ist der Match Klot ist für mich gleich noch so ein bisschen. Dort habe ich auch das Gefühl gehabt, ich bin dort gesehen, das gesehen, 1-1. Der Gaeta Haas am Schluss macht die 2 Shorthander. Dort ist irgendwie für mich am Schluss Biel hat genau wieder so einen Match gewonnen, den man letztes Jahr manchmal eben gewonnen hat. Und ich habe das Gefühl, jetzt hat man das wieder. Schau, jetzt gewinnt man irgendwie, hat es mir gedacht, Biel nicht unbedingt der verdiente Sieger gewesen dort, gewinnt den Match eben. So, wie es in der Vergangenheit ein bisschen war, wo man viele Matches einfach gewonnen hat, mhm, weil einfach die Scheibe vor einem läuft. Und im Moment läuft die Scheibe nicht für Biel. Jetzt mein Gefühl. Und jetzt ist das irgendwie dort das Klot aufgegangen. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen, jetzt könnte es vielleicht wieder mal so ein bisschen kehren. Ja, wie erlebt man es? Wie erlebt die Mannschaft? Oder wie hast du das erlebt?
Für mich ist immer Charakteristik von einer Top 4, Top 6 Mannschaft ist immer eine gewesen, wo auch Spiele heimbringen können, wo sie klar eigentlich nicht heimbringen sollten, weil sie irgendwie Wege finden, zum Spiel zu gewinnen. Schlussendlich ist egal wie. Die wichtigste Statistik ist immer noch die Resultattafel am Schluss. Und ja, momentan fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Was auch wieder, je schlechter dass es läuft, oder die Erwartungen sind hoch, die Erwartungen nach letztes Jahr an uns selber, vom Umfeld, und je weiter dass wir weg sind von diesen Erwartungen, desto mehr kommt so ein bisschen, die Verkrampfung drin rein, und danach will man es unbedingt gut machen und unbedingt ankrampfen. Und ich habe das Gefühl, dort fehlt dort noch ein bisschen etwas. Ich habe auch das Gefühl gehabt, okay, ja, jetzt, also, look, das Spiel ist nicht gut gegen Klot, aber wir bringen es heim. Und ich finde auch die ersten 30 Minuten, also, wir haben gleich 7 Minuten Boxplay überstanden in der ersten Hälfte. Also, ich habe das Gefühl gehabt, wir sind überall einen Schritt schneller gegen Genf. Und dann passiert sehr gut einfach gewesen, ja, das, wo aktuell so ein bisschen auch wieder zu der Situation passt. Dann gibt es einen, ein Gegengol, vielleicht ein einfaches aus dem 9. raus, und dann geht wie so ein bisschen die Luft, oder so ein bisschen, ist wie so ein kleiner Knick drin. Mhm. Und dann, also das Spiel verlieren wir in 30 Sekunden.
Ja, mit diesen zwei Goals, ja.
Dann ist es 3-1, obwohl wir, und wieder die gleiche Charakteristik, Kloten starten wir gut, wir könnten machen, und dann gibt es ein einfaches Gegengol wie gegen Genf. Wir müssten eigentlich anfangs zweites Drittel, müssen wir eins oder zwei Goal schiessen. Und dann gibt es 1-2 gegen uns, und das ist halt im Moment schon hure hart, ja. Und da probieren wir Lösungen zu finden, mit der Mannschaft viel zu sprechen, und halt eben das so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es fehlt wirklich nicht viel. Mhm. Und ja, wir brauchen gewisse Leute, vor allem im Scoring brauchen wir gewisse Leute zurück. Das ist unbestritten. Wir sind bei der Gegengol, wenn wir jetzt das Game-Spiel wegnehmen, wir sind okay, wir sind im ähnlichen Wert wie letztes Jahr, aber wir müssen offensiv, müssen wir mehr machen.
Mhm. Kannst du vielleicht noch schnell, fast abschließend noch sagen, wie es bei den Verletzten aussieht? Wir nehmen auch ein bisschen die Langzeitverletzten, wie Herr Boniemi, Hoffer, Derungs, wann kommen die wieder? Hat man doch einen Plan?
Ja, wir haben relativ einen detaillierten Plan, aber den tue ich jetzt nicht kommunizieren. ich tue so ein bisschen, ich mache ein bisschen ein Fenster von 2 bis 4 Wochen. Okay. Also im guten Fall haben wir die 3 nach der Nazi-Pause im Dezember wieder retour. Aber wie gesagt, im guten Fall tun wir nicht behaupten auf das. Mhm. Eine Verletzung ist nie linear. Die geht immer ein bisschen auf und runter. Aber das wäre so ein bisschen der Zeitrange bei ihnen. Aktuell sind wir mit Gunti Künstler-Löw auf dem Eis. Rakeb ist noch ein bisschen angeschlagen vom Samstag. Der ist ab morgen wieder auf dem Eis. Künstler hat eine Schnittwunde vom Spiel vom Freitag. Echt eine tiefe Schnittwunde einzuchen, ist mit der Kufe getroffen worden. Aber wir sind wieder ein bisschen retour. Oder auch so eine Verletzung, wenn es darüber geht, ja, ist jetzt das, weil er müde ist, oder weil es einfach Pech ist, oder weil es einfach der Kontaktsport ist. Es ist schwierig. Und Hische ist aktuell noch krank, also dort sind wir von diesen 8 sind wir relativ zuversichtlich, dass wir vor Weihnachten.
Also Stand Dienstagmorgen, müssen wir vielleicht nochmal wiederholen.
Stand Dienstagmorgen, genau.
Löw, ist der was wieder schonen, oder?
Ja, also wenn man seine Geschichte anschaut, was passiert ist, welche Reise das er hinter sich hat, glaube ich, bei so viel kann man nicht erwarten, dass oder ich sage jetzt mal, ein Außenstehender hätte niemals das Gefühl, ja, jetzt ist er zurück und jetzt spielt er 60 Spiele in 70 Tagen oder was auch immer. Und dort müssen wir schon ein bisschen schauen, welche Belastung macht Sinn, welche macht keinen Sinn. Und dort haben wir jetzt gesagt, nach diesem Spiel, wo er gespielt hat, vor allem mal Back-to-Back am Wochenende, dass wir es jetzt ein bisschen gemütlich angehen diese Woche. Also gemütlich, wir sind am Arbeiten. Ich weiss nicht, dass er rumliegt wie auf einem Herdöpfelsack. Mhm. Aber dort ist ganz klar, der Plan ist langfristig.
Okay. Ja gut, wir können noch ewig weiter diskutieren. Wir laden dich dann gerne mal wieder ein.
Sehr gerne, ja.
Abschließend bin ich noch auf die Website schauen. Dort steht beim Thomas Zamboni Vertrag bis 2024. Wie sieht deine Zukunftspläne aus? Du hast immer gesagt, du willst nochmal Meister werden.
Also nochmal?
Also nein, nicht nochmal, du willst
einmal Meister werden. Einmal, ja. Ich sehe es relativ simpel. Ich fühle mich aktuell nicht in einer Verhandlungsposition. Zuerst müssen wir die Mannschaft wieder auf Vordermann bringen. Und wenn das so weit ist, dann bin ich gern offen, zum weiter diskutieren.
Wenn wir Zeit noch haben, eine Frage habe ich noch. Es geht eigentlich nicht um EHC Biel, es geht um den Namen Zamboni.
Aha.
Wo mir schon lange auf der Zunge liegt. Vielleicht ist es schon mal noch immer gekommen. Zamboni im Umfeld vom Hockey ist ja natürlich eben das, die meisten wissen, die erste Eismaschine, Frank Zamboni, die die erste Eismaschine erfunden hat. Bist du dort irgendwo aufgrund von deiner Herkunft, was weißt du, wie gehst du mit dem um, wie bist du schon konfrontiert worden mit im Zusammenhang mit der Eismaschine?
Eigentlich so, wie du jetzt gemacht hast. Viele sprechen mich darauf an. Mir hat sogar mal ich bin mal an einem Roadtrip mit dem Stoney gsi. Sind wir in Boston, sind wir gelandet, dann bin ich mit meinem Pass angegangen quasi und dann hat der wirklich gesagt so, you're a hockey guy? Und dann, ja, das ist ein Erlebnis, das war noch lustig gewesen, so ein bisschen. Und ich hätte so gedacht, okay, ja, guter Name. Ich glaube, es war einfach gewesen, dass ich im Hockey lande. Mein Urgroßvater ist aus dem Südtirol und Frank J. Zamboni, sein Vater, glaube ich, ist irgendwo aus dem Südtirol. Also der Ursprung liegt im Südtirol. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Weg gefunden zu dieser. Also falls ihr Lust habt und Zeit habt,
das lädt zur Familienforschung ein.
Genau, sehr gerne.
Und vielleicht lässt es dich irgendwann vielleicht noch nach Bozen führen. Wer weiß, vielleicht bist du irgendwann im Staff vom HC Bozen, wenn wir Südtirol nehmen. Aber hochinteressanter Zusammenhang.
Oder im Verwaltungsort von Zamboni, Inc. Oder wie es heisst.
Gibt es sie denn noch? Sind die immer noch Zamboni-Maschinen?
Ja.
Schon,
ich glaube es, ja.
Also jetzt hier in Biel auch nicht? Oder schon? Ja, das haben wir irgendwo schon mal wieder
zu erklären. Die Zamboni-Kompanie, ja, müsste ähnlich existieren. Ja. Habe ich auch gar nicht nachgeschaut.
Aber es ist ja, Zyko ist gross in Europa. Ich weiss aber nicht, ob die jetzt... Ich weiss es zu wenig, wie, wer wo zusammenhängt.
Oder vielleicht ist das mal für etwas mit... So, wenn du pensioniert bist, wirst du noch Zamboni-Fahrer.
Vielleicht fahren, vielleicht, wie gesagt...
Verwaltungsrat.
Mehr Management. Ja. Je nachdem, welchen Zusammenhang das in dieser Ahnenforschung rauskommt.
Ja. Hättest du noch irgendwie geerbt, irgendwelche Aktienanteile?
Aber ich habe Merchandising zuhause, also so bin ich dann schon. Ich habe ein Käppli zuhause für die Zamboni-Eismaschine. Ich habe Liebli, meine Mutter hat mir Liebli bestellt, früher schon. Ja. Und,
ich kann mir vorstellen, der Kevin Schläpfer hätte sicher aber aufgezogen am Namen Zamboni.
Ja, der Lars Leuenberger war schlimmer. Ja, muss ich sagen. Der allererste Kontakt mit ihm war, einfach noch ein kleines Geschichtchen. Ich habe ein Praktikum gemacht im Studium. Ich weiß nicht einmal mehr, ob er es noch weiß. Ich muss ihn mal fragen. Ich habe ein Praktikum gemacht vom Studium in Macklingen beim SCB. Und ich habe hindurch vernommen bei der Anfrage, eben, ob der Zamboni noch bei euch ein Praktikum machen, sage ich die Antwort vom Lars kommen. Also als Coach oder als Eismeister? Genau.
Klasse. Ja, das hättest du nicht wirklich müssen konfrontieren, wenn er so ist auftaucht. Du hast mal beim SCB gearbeitet.
Ich bin einschauen, ich bin meinen Horizont erweitern und ja.
Gleich noch schnell, du bist ja aus Rostwitz gekommen. EC Wil müsste Stammclub sein. Wil, Nerutzwil.
Ja, das war so ein bisschen immer zusammen.
Wie bist du näher? Wie ist der Wechsel auf Biel gestanden? Hat das mit Macklingen zu tun?
Genau, ich bin auf Macklingen Sport studieren und dann bin ich dort so ein bisschen der, der immer über Hockey philosophiert und geschwätzt hat. Rolf Altdorfer, Macklingen, hat schon sehr lange auch für den DHC Biel immer etwas gemacht und hat mich dort ein bisschen zusammengebracht und dann sind die bekannte Figur, Bengt Eriksson war Ausbildungschef gewesen, und dann sehr, sehr schnell mit Willi Kaufmann via halt Sommertraining. Und dann ist das so ein bisschen entstanden.
Du bist ja nicht bei Meinisberg gelandet, sondern eben bei Merzebiel.
Genau.
Sehr gut. Ja, merci vielmals. Hast du dir jetzt Zeit genommen?
Bitte gern geschehen. Merci für euren Besuch.
Ja. Und ein anderes Mal.
Ja, bitte. Merci vielmals. Sehr aufschlussreich.
Bin ich froh.
Salut Thomas, ciao Moritz und Michael in dem, was habt ihr jetzt, die siebte Folge schon, zum Zamboni. Den habe ich ja damals vom Anklingen vom Rolf Altdorfer abzügelt. Die haben mir irgendeinen Kanadier geben. Ich habe gesagt, nein, wenn ich einen habe mit dem Namen Zamboni, dann nehme ich den Zamboni, das ist eigentlich klar. Und übrigens, etwas muss ich gleich noch sagen, Familie Schläpfer hat natürlich, schon bevor sie den EHC Zunzke und den EHC Sissach, bevor sie fusioniert haben, gegründet haben, haben wir natürlich auch schon eine eigene Eismaschine gehabt. Da hat schon mein Grossvater hat schon so Sachen gemacht. Wir sind halt einfach nicht zu Amerika gewesen, sonst wäre es dann einfach die Schläpfer-Eismaschine gewesen. Und also, nehmen wir sonst weiterhin zusammen. Da passt ein bisschen auf, was du erzählst, gell, Thomas?
Das war's gewesen von der siebten Folge vom Flippass. Merci vielmals, habt ihr uns zugelassen. Bis am Schluss und vielen Dank noch einmal an Thomas Zamboni für das interessante Interview. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram followen, @flippass99. Auf Facebook findet ihr uns auch unter flippass99. Und wir machen auch wieder Umfragen, wo ihr eure Fragen könnt einschicken könnt. Und erzähl jetzt an einen Freund, an einer Freundin, an einen Eishockey-Kollegen, dass ihr gerne den Podcast hört. Wir sind froh um jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Bis dann. Ciao zusammen.